Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Hier ist Daniel und ich freue mich sehr, es ist nicht Victory Monday, es ist Victory Friday. Herzlich willkommen, Marius, schön, dass du da bist. Zum 16. Mal haben wir die Broncos in Folge geschlagen. Patrick Mahomes, glaube ich, zum 12. Mal. Das fühlt sich ganz gut an, oder? Wie siehst du es?
Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen. Als amtierender Super Bowl Champion ist das fast immer standesgemäß. Also same procedure as every year seit 17.09.2015. Was gab's da alles noch nicht, seitdem die Broncos zum letzten Mal die Chiefs besiegt haben? Die längste aktive Siegesserie eines Teams gegen ein anderes in der NFL. Klingt gut, finde ich. Auch nach so einem Spiel letzte Nacht. Also für Connoisseure war das nichts. Zumindest nicht für Offensiv-Connoisseure.
Das stimmt, aber ich finde die Frage, was gab es seitdem noch nicht? TikTok? Gab es TikTok schon?
Es gab Musical.ly, also...
Ich glaube, TikTok ist 2016 insgesamt erfunden worden als Namen und als Plattform. Ja.
Aber den Vorläufer gab es zumindest schon mal, aber natürlich nicht in der erfolgreichen Variante, wie es jetzt aktuell ist. Es wurde ja dann quasi aufgekauft 2018, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Aber es gab wenig von dem, was man
Las
so heute
Las Vegas Golden kennt. Knights gab es zum Beispiel noch nicht, das weiß ich auch.
Ich glaube, jetzt fassen wir nicht
Apple,
auf.
Die Apple iWatch, das gab es auf jeden Fall noch nicht.
Genau, die gab es noch nicht, aber was war das iPhone 7 zu dem Zeitpunkt? Das gab, ich will nicht, ich bin kein Apple-Nutzer, deswegen mache ich jetzt hier ein Fass auf, dass ich nicht austrinken kann. Deswegen lassen wir das mehr. Ich weiß nur, irgendeine Nintendo gab es nicht. Habe ich gestern so eine Grafik gesehen, nee, war ganz schön.
Nintendo Swift gab es auf jeden Fall noch nicht. Da bin ich bei dir. Welche Modelle vom iPhone wann rausgekommen sind, das habe ich auch nicht hundertprozentig.
Ich glaube, Barack Obama saß noch im Weißen Haus. Das kann man auf jeden Fall
Und
Frau Merkel in Berlin. So ist es.
Genau. Lang ist es her. Schön zu wissen, dass wir bestimmte Traditionen wirklich dran festhalten können. Ich glaube, wir sehen die in knapp 18 Tagen schon wieder. Also das ist auch öfter mal dann wird eine Person wieder da sein. Wir sind nämlich 6 Wochen durch. Charles Omeniu ist damit wieder active im Roster und wird spielen können. Das sind, glaube ich, Sachen, über die wir gleich noch sprechen. Wie geht's dir erstmal nach dem Spiel? Also brauchtest du einen Beruhigungstee morgens um 6 oder war es dann doch entspannter für dich?
Ja,
Es
war entspannt, aber ich glaube am Ende, ja, das Ergebnis sieht knapper aus, als es dann am Ende war, weil, also wenn man sich die Stats anschaut, waren ja die Broncos mehr als harmlos. Also ich glaube, das kann man ganz deutlich sagen. Ich hatte da auch nicht irgendwelche Zweifel, vor allem weil Travis Kelce in Halbzeit 1 mehr Offensiv-Yards hatte als die gesamte Offensive der Broncos zusammen. Das spricht schon eine ganz deutliche Sprache. Russell Wilson hatte auch wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere hingelegt. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich mal ein schlechteres von ihm gesehen hätte. QB-Rating von 10. Wenn ich es richtig notiert habe. Also auch das ein Wert, den ich so ehrlicherweise noch nie bei einem gegnerischen Quarterback gesehen habe.
Wie ging es dir, Daniel? Man muss dazu auf jeden Fall sagen, dass der auch durchgängig unter Pressure stand. Also dessen O-Line war ja einfach überhaupt nicht existent. Die war bei Mahomes nur einmal nicht existent, als der Pass-Rusher da einfach straight direkt auf ihn zulief. Aber ansonsten war da wenig Licht im Feld oder auf der Seite von den Broncos. Ich finde, Courtland Sutton mit dem Touchdown war beeindruckend. Javonte Williams, der Running Back, sah in der ersten Halbzeit ganz ordentlich aus. Aber sonst war da echt offensiv ganz, ganz, ganz wenig. Hat natürlich damit auch damit zu tun, wie wir als Defensive gestanden haben, was wir alles gemacht haben. Trotzdem, ein bisschen wie erwartet, war diese Offense der Broncos zahnlos. Und sobald man einen Russell Wilson unter Pressure setzt, ist der eigentlich völlig verloren. Also der kann auch nicht so richtig drüber gucken. Ist nicht mehr so schnell, macht Fehler dabei, wirft Interceptions sehr zur Freude von Justin Reed und Nick Bolton. Also da war wirklich viel drin für die Defense. Und ich finde, das kann man direkt mal nennen, für mich einer der Matchwinner ist Harrison Butker. Und zwar in der Form seines Lebens. Hat noch nichts verhauen diese Saison. Das ist wirklich eine Person, die man festhalten sollte und wo man sagen muss, hey, das ist richtig, richtig gut, was der gerade abliefert, oder?
Ja, sonst erwähnen wir dann immer ja noch zum Schluss, so nach dem Motto, ah ja, Special Teams gibt es ja auch noch. Aber das wird ihm nicht gerecht, auch in Woche 6.
Letztes Jahr war nach 5 Wochen, glaube ich, 4 Spiele ausgefallen. Wir hatten ganz viel unlustige andere Kicker, die alle möglichen Sachen gemacht haben, aber nicht so richtig viel getroffen haben. Und ich erinnere mich dann noch irgendwann an die Aussage, Harrison Butker wird dieses Jahr nicht wieder bei 100% sein. Und wo ich noch dachte, Das ist eine Aussage, also schön. Ich glaube, jetzt kann man definitiv festhalten, der Buttkicker ist bei 100%, wenn nicht bei 120.
So ist es. Und er hat auch, glaube ich, ein bisschen erzählt, dass warum das letztes Jahr auch so der Fall war. Natürlich seine Verletzung, wahrscheinlich haben die Chiefs ihn auch wieder zu früh reingeworfen. Das ist halt aber klar, weil wenn du denkst, es geht wieder, dann willst du als Sportler natürlich raus und willst natürlich wieder dein Teil für das Team dazu beitragen. Aber offensichtlich war das halt auch nicht so. Und dann gab es ja diese Diskussion um den Holder, um Tommy Townsend, dass er den nicht richtig stellen würde. Dustin Colquitt hat sich auch nochmal als ehemaliger Panther eingeschaltet und gesagt, ah, der Townsend, der stellt die ja falsch. Riesendiskussion gehabt am Ende in den Playoffs und auch im Super Bowl dann das entscheidende Field Goal gekickt. Muss man ganz klar sagen, da war er schon wieder der Alte und jetzt einfach dieses Jahr 100% auch bei den Stats, die jetzt wieder 4 Field Goals reingezimmert, 1 über 60 Yards. Mit dem Wind musst du den auch erstmal von dort aus machen. Also das.
Und da war noch mal 10 Yards mehr drin.
Der wäre noch nicht, was mehr drin noch, gewesen.
Ich habe gerade schade, dass der nicht bei 70 lag, weil der wäre auch reingegangen.
Ja, ich hatte nur die Befürchtung, dass, weil er sich dann doch vom Wind ein bisschen hat beeinflussen lassen, dass wenn das noch weiter hinten gewesen wäre, dann wäre es noch einen Tick nach links gedriftet vermutlich und nicht so still stehen geblieben in der Luft wie sonst. Aber ja, es war auf jeden Fall, wäre noch ein bisschen weiter gegangen. Und er ist jetzt einer von nur 3 Kickern in der NFL, die in diesem Jahr mindestens 10 Field Goals gemacht haben, ohne einen einzigen Fehlversuch in Serie. Das Gleiche auch, was das Thema Fehlerlosigkeit angeht. Townsend, muss man sagen, auch jetzt bei 3 Punts für 48 Yards im Schnitt gemacht, einen sogar über 62 Yards, den hat er sehr schön vor der Endzone der Broncos eben platziert, auch mit freundlicher Unterstützung der Special Teams an der Stelle. Aber auch das eben ein wichtiger Faktor in so einem Spiel, wo die Offense
nicht so. Da kann man Justin Watson mal positiv nennen. Ich glaube, es war Justin Watson, der da reingesprungen ist.
Das war Watson, genau.
Den Ball so ganz leicht berührt hat. Und dann war Tommy Townsend, klatschte nur und lächelte in seine Richtung. Ich fand das eine ganz amüsante Szene. Insgesamt, wir reden jetzt sehr positiv über Butker, habe ich von euch ganz viele Nachrichten auf Instagram bekommen, ganz viele Nachrichten auf allen möglichen Kanälen bekommen, die gesagt haben, boah, sind wir schlecht und das geht gar nicht in der Offense und die Receiver gehen gar nicht und außer Kelsey und vielleicht noch mit Abstrichen, Rashee Rice ist da irgendwie nichts und so können wir doch nicht in die Saison gehen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall, ich glaube sogar Adrian Franke hat geschrieben, ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Chiefs sich noch einen Receiver holen, weil so geht's nicht weiter. Ich finde es ganz witzig, weil wir haben einmal scoringmäßig die beste Defense der Liga. Kein anderes Team hat niemals mehr als 20 Punkte zugelassen als Defense. Wir haben den niedrigsten Punkteschnitt. Wir sind 9. im Scoring, also die 24,5 Punkte im Schnitt pro Spiel sind Nummer 9, was im Top 10 der NFL ist. Wir machen 382 Yards pro Spiel, das ist der 7. Wert der NFL. Das ist immer noch eine wirkliche Top 10 Offense, die wir da haben, wenn man sich nur die Statistiken anguckt. Und trotzdem sind wir unfassbar unzufrieden. Wir stehen 5-1, wir sind Nummer 1 in der AFC, gerade auf Nummer 1 Seed. Müssen uns gar keine Sorgen machen, dass wir in die Playoffs kommen, wenn man so weiterläuft wie jetzt. Und ich finde es extrem interessant, weil also ich bin ja auch kritisch und ich ärgere mich auch über diese Offense. Wir werden gleich sehr viel meckern über diese Offense und was da alles passiert. Und trotzdem finde ich das eine mal wieder absurde Situation, dass wir Chiefs so erfolgsverwöhnt sind und ich glaube, ich insgesamt so knapp 25 Teams wünschen würden, sie hätten so eine Offense, wie sie jetzt gerade spielt und sie hätten so einen Rekord und solche Statistiken. Kannst du das verstehen, Marius, wieso wir so in so einem Negativ-Drive sind? Ist das Erwartungshaltung?
Ja, ich kriege die gleichen Nachrichten oder ähnliche Nachrichten auch in meinen Insta-DMs Woche für Woche oder ja, Sonntag für Sonntag und in dem Fall jetzt auch Freitagmorgen. Es ist halt eben.
Wir sollen auch nie damit aufhören, uns diese Nachrichten zu schreiben.
Nein,
es ist
so einfach überhaupt nur,
es ist ein super gutes Meinungsbild, ja, was wir bekommen, um so ein Gefühl zu kriegen, wo seid ihr gerade und wie geht's euch da draußen? Das wollen wir natürlich hier auch im Podcast mit reinholen.
Absolut. Ihr sollt das auf jeden Fall beibehalten. Das nervt uns auch überhaupt nicht. Ich finde das spannend, vor allem, dass es dann ja doch ein einheitliches oder ein scheinbar einheitliches Meinungsbild dazu gibt, dass wir noch nicht bei 100% sind. Ich glaube, das kann man auch ohne große Experte zu sein festhalten. Aber die Gründe dafür, die sind halt sehr vielschichtig und da lohnt es sich dann halt auch eben zu schauen, wie sehen die Zahlen aus, auch und da kann man eigentlich anfangen, wie spielt eigentlich gerade Patrick Mahomes und mit dem fängt ja in der Offense eigentlich alles an. Also man kann festhalten, Patrick Mahomes auch gestern wieder 30 von 40 Versuchen angebracht, 306 Yards, ein Touchdown, eine Interception, QB-Rating von 60,4. Sieht von den reinen Zahlen her ganz ordentlich aus, wenn man so will, vielleicht ein, zwei Touchdowns zu wenig. Aber was man von Woche zu Woche mehr und deutlicher merkt, ist, dass er momentan ein großes Misstrauen gegenüber seinen Receivern hegt, die nicht Travis Kelce heißen und in Abstrichen gestern Rashee Rice. Und das, finde ich, war im gestrigen Spiel, wo alle gedacht haben, jetzt spielt er zum ersten Mal gegen die schlechteste Offense der Liga. Das hat er, glaube ich, was nominell angeht, also rein von den Stats her, noch nie getan. Und dann dachten natürlich jetzt alle, okay, die Dolphins sind da so drüber gefahren über die Broncos. Das könnten wir ja zumindest mal in Ansätzen auch tun. Und viele haben getippt so, okay, 30 Punkte plus X, so nach dem Motto. Wir haben vergessen zu tippen übrigens. Auch da wurde ich darauf hingewiesen. Ich habe mir meinen Tipp mal angeschaut. Ich bin
gestern Abend auf dem Sofa liegen eingefallen. Wie haben wir eigentlich getippt, so kurz vor dem Spiel? Dann dachte ich so, ach nee, wir haben gar nicht getippt.
Aber wir haben gar nicht getippt. Okay. Aber meiner ist 34-14 gewesen. Also war dann doch ein bisschen weiter weg, was die Produktivität unserer Offense angeht. Und ich habe den Broncos ein bisschen mehr zugetraut tatsächlich.
Ich habe ja ganz viel darüber geredet, dass das Spiel knapper sein wird, als man erwartet. Also von daher, ich glaube, ich wäre dichter gewesen. Aber ich wäre auch nicht so niedrig gewesen. Also ich glaube, ich wäre schon unter 10 oder um die 10 herum bei den Broncos gewesen, weil die ja schon auch Qualität haben. Aber ich hätte gedacht, dass wir schon irgendwie ein bisschen mehr schaffen. Aber ja, so ist es am Ende. Also ich nehme jeden Dub mit. Ich bin da ganz zufrieden, egal wie er reinkommt.
Klar, also am Ende ist auch ein hässlicher Sieg ein Sieg. Und das war jetzt wahrscheinlich der glanzloseste, zumindest was die Offense angeht, Sieg in dieser Saison. Klar muss man festhalten, Patrick Mahomes spielt aktuell noch nicht so gut, wie wir es schon von ihm gesehen haben. Auch die Interception, die er sich wieder eingefangen hat, gestern für mich persönlich so gar die irgendwie am wenigsten nachvollziehbarste in dieser Saison.
Interception eingefangen, klingt das wie so eine Erkältung. Ja. Er hat sich eine Erkältung eingefangen.
So ist es ja gefühlt immer. Also derjenige, der eigentlich so fehlerlos teilweise gespielt hat in vielen Spielen, also hat ja jetzt in 100 Spielen als Starter 80-20 Record. Also unfassbar, das ist eigentlich in einem Madden-Score, wenn du da so hart am Gamen bist, dann ist das ein Score, den man da irgendwie so reinkriegt, wenn man wirklich hart am Daddeln ist. Aber Patrick Mahomes macht das einfach in der Realität und er ist noch lange nicht fertig. Aber ich finde, man merkt eben ganz eindeutig, dass unser Receiving Core, ja, der ist zu wenig konstant und wir haben ein paar Probleme mit einzelnen Receivern und die sind sehr, sehr vielschichtig, wie ich finde. Aber, und um am Anfang noch was Gutes zu sagen, man hat wieder gesehen, wie wichtig einfach Travis Kelce für diese Offense ist und dass er es auch immer noch kann. Also in einem Spiel, wo eben Mahomes und die Wide Receiver Connection nicht so richtig funktioniert, da kommt der alte Hauding, Travis Kelce, eben zu Hochform aufgestachelt von seiner Freundin. Ich glaube, das kann man jetzt mittlerweile auch echt sagen. Wer so intensiv mit der
bist du Schwiegermama die erste? Also das ist ja, jetzt bin ich überrascht.
Die Schwiegermama rumschäkert da in der Loge, der ist, glaube ich, big in love, wenn man so will. Ja, aber auf jeden Fall sicherer Hafen für Mahomes. 9 von 9 für 124 Yards und diesen 40-Yard-Catch hat er eben auch dabei gehabt.
Ich muss dich unterbrechen.
Erzähle mir.
Es gibt eine Newsmeldung.
Es gibt News. New News.
Nee, das sind unser Das Kingdom Hoodie wurde zum ersten Mal gerade verkauft.
Sehr gut.
Also auch in eigener Sache. Deshalb ganz kurz mal hinzugefügt. Wir haben ab sofort im Footballerei-Shop und ihr kriegt das auf Instagram, ihr kriegt das gleich noch per Newsletter und natürlich hier in den Shownotes haben wir eigenes Merch passend zum Deutschlandspiel. Da kommt auch noch ganz viel News in den nächsten Tagen im Deutschlandspiel, was ich schon sowieso sagen muss, unsere Lesung um 15 Uhr ist 15 in Uhr. Frankfurt am 4.11. leider ausverkauft. Wir haben keine Tickets mehr. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar Tickets, mal gucken. Vielleicht kommen ja auch ein paar Leute nicht. Es kann auch sein, dass es sinnlich ist, dann einmal vorbeizukommen. Aber erstmal müssen wir sagen, ausverkauft. Das ist ein schönes Gefühl. Es ärgert uns dafür, weil ganz viele Leute sagen, hey, ich würde gerne dazukommen, aber ich kann nicht. Aber so ist es leider Gottes. Und wir werden andere Veranstaltungen an dem gleichen Tag noch haben, am Abend haben. Das kristallisiert sich immer mehr hinaus. Bleibt mal auf unseren Kanälen, auf Instagram, auf Twitter oder im Newsletter werdet ihr auf jeden Fall alle Infos bekommen. Und ja, da werden wir noch viel mehr machen. Aber wir freuen uns sehr, dass damit die ersten Produkte da sind. Wir spielen so ein bisschen nur mit der Krone vom Kingdom und dem Schriftzug in verschiedenen Farben. Es gibt einen limitierten Hoodie in Burgundi, in Burgundfarben. Den wollte Marius so gerne haben. Da steht wirklich in Golden nur das Kingdom drauf. Den gibt es wirklich nur 50 Mal. Den werden wir 50 Mal verkaufen. Und ich meine, davon gehen 3 von uns wahrscheinlich ab. Also 47 wird es außerhalb von uns in dieser Welt geben. Und da müsst ihr jetzt schnell sein. Ja, es freut mich sehr, dass die erste Person, eine Dame, die den ersten Hoodie gerade bestellt hat, und zwar in Schwarz übrigens, aber ja, der geht raus, nee, stimmt gar nicht, in Red Earth, also in dem Rotton, ich habe mich verguckt, aber da freue ich mich sehr, der wird pünktlich ankommen vor dem Deutschlandspiel und dann könnt ihr in sehr, sehr coolem Zwirn mit das Kingdom-Logo auf der Brust dann bei uns zur Lesung und vielleicht auch später zur Party kommen.
Alle Infos dazu, also zu den Produkten, shop.footballerei.de/collections und dann eben das Kingdom oder ganz einfach unsere Linksammlung auf daskingdom.de anklicken. Findet ihr alles mit dem richtigen Pfad verlinkt, Shownotes etc. pp. Verlinken wir das auch nochmal und dann freuen wir uns, wenn ihr zahlreich da aufmarschiert. Vielleicht kriegt ja Patrick Mahomes auch nochmal ein Hoodie. Der fällt noch vom Laster für ihn.
Oh, schöne Idee.
Neben diesem Buch habe ich.
Neben diesem Buch.
Habe ich gehört. Das übrigens auch geben wird bei der Lesung. Ja, wir gucken mal, ob wir da noch ein paar Leute reinbuxieren können, aber das ist halt eben irgendwann ist dann voll. Ich habe jetzt keine große Größenordnung im Kopf, wie groß diese Hugendubel in Frankfurt ist, aber so ist das halt eben bei so Lesungen. Da will man natürlich gucken, dass möglichst viele Leute einen Platz kriegen. Und in dem Fall war es halt eben so, dass dieses Ticketsystem am sinnvollsten war. Und nicht traurig sein, wir haben für den Abend auch noch was richtig Geiles geplant. Da folgen die Infos zeitnah. Ich weiß, auch da gibt es schon
deutlich, wieder viele DMs. Deutlich mehr Menschen reinpassen, aber auch so da solltet ihr euch beeilen. Also auch da bin ich sehr da sicher, dass wir auch da ausverkauft werden vor dem Spiel, weil das Interesse ist einfach so unfassbar groß. Aber ja, wir werden eine Abendveranstaltung haben in einer sehr, sehr coolen Location und wir sind gerade in wirklich detaillierten Planungen mit verschiedensten Personen und Partnern, die dabei sein werden. Das wird richtig, richtig gut und lasst uns. Gibt uns dann nochmal so 2-3 Tage dann. Ich hoffe, dass wir am Sonntag, vielleicht am Montag spätestens online kommen. Und dann könnt ihr auch euch Tickets sichern.
So, Eigenwerbung Ende. Back to the game, sozusagen.
Es fühlte sich jetzt gerade so an, als wäre das so, sozusagen so ein Werbeblock, der da
reinkommt. Ja,
es war aber wirklich live so, dass ich gerade auf Shopify geguckt habe und mich ein bisschen wie ein kleiner König hier gefreut habe, weil
ja, sehr schön.
Die erste Bestellung rausgegangen
sehr ist. Schön.
Die Person weiß es um 17.23 Uhr, um hier nochmal, macht für euch keinen Sinn, weil der Podcast später gehört wird, aber vor 5 Minuten kam die erste Bestellung rein.
So, jetzt gucken wir mal, wie wir die Brücke wieder hinkriegen, aber die beiden Kelce-Brüder kriegen das ja auch bei New Heights immer ganz gut.
Du hast gerade über Travis Kelce geredet und seine Rolle und da kann ich gerne reinspringen. Ich finde eben die Frage, die ich glaube ich auch im Newsletter nochmal enger beantworten muss und vielleicht kann ich sie auch gar nicht alleine beantworten, vielleicht muss mir da Max von Genien nochmal weiterhelfen. Ich finde es so absurd, dass jeder weiß, wie gut Travis Kelce ist. Wir wissen, dass alle wissen, dass sonst die Receiver jetzt gerade noch nicht auf so einem krassen Niveau arbeiten. Und trotzdem, und das ist das, was so sensationell unfassbar ist, muss ich ehrlicherweise sagen, ist Travis Kelce immer frei. Also der ist ja absurd. Und dann, wenn er nicht frei ist, dann kommt dieser unfassbare Pass in Double Coverage, wo er wirklich nur den Arm nach vorne hebt und den irgendwie da rauspickt und kein anderer ihn kriegen konnte. Und das ist, glaube ich, das, was unglaublich ist. Und in der zweiten Halbzeit haben die Broncos das deutlich besser hingekriegt. Da haben sie ihn anders gedeckt, da sind sie anders rangegangen. Da hat das nicht mehr so gut funktioniert, aber dann hat er eben die Aufgabe gehabt, so mit dem Finger auf andere Receiver zu zeigen, damit Mahomes sieht, wo er ihn hinwerfen kann. Das fand ich auch sehr absurd, habe ich so noch nie gesehen. Aber also insgesamt Travis Kelce in der ersten Halbzeit, unfassbar, was der an Yards hat. Ja, kann er 30 Yards mehr als die gesamte Offense der Broncos in der ersten Halbzeit, also Receiving Yards. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. In der zweiten Halbzeit hat das nicht mehr so gut funktioniert und er hat auch keinen Touchdown bekommen. Schade für alle Fantasy-Spieler. Aber das war schon unfassbar wichtig. Und in der zweiten Halbzeit habe ich das Gefühl, das waren immer nur noch so Drop-Off-Pässe nach rechts und links, ohne groß Weite zu machen auf die Running Backs. Das war mir auch ein bisschen, ehrlicherweise, zu durchschaubar und klar, dass er das dann die ganze Zeit macht, so ein bisschen die Hot Routes abfrühstücken, weil er Und ich glaube, das ist dann der Punkt. Rashee Rice und Kelce sind beide in der Mitte, sehr zentral. Dann hast du eben die Running Backs, die außen stehen. Und was wir nicht angespielt haben, sind die beiden Außenreceiver. Also auf beiden Seiten haben wir es nicht geschafft, die normalerweise typischen Outside-Receiver, die eben in der modernen NFL so unfassbar wichtig geworden sind, weil sie das Spiel breit machen, weil sie das Spiel lang machen und versuchen, Separation zu machen, die spielen aktuell bei uns keine Rolle. Also wir lassen eigentlich ein ganzes Element der typischen Passing-Offense in der NFL aktuell brach liegen. Und das macht einem schon ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn das auch noch funktioniert, dann ist diese Offense irgendwie wirklich wieder richtig, richtig gut und dieses Team unfassbar gut. Ist vielleicht auch ganz okay, dass nicht alles funktioniert.
Ja, auch wenn das hart klingt, auch für den geneigten Zuschauer, der sich natürlich an Offensivfeuerwerk gewöhnt hat, muss man ja fast sagen. Das ist ja unter Patrick Mahomes gefühlt so das allererste Mal, dass die Offense so deutlich abfällt gegenüber der Defense, aber die Defense auch unsagbar gut ist dieses Jahr. Das darf man ja auch nicht unter den Teppich kehren. Aber was mich gefreut hat, Rashee Rice gestern das erste Spiel über eben die geforderten, von mir sehr oft geforderten 60 Receiving Yards gekommen, am Ende 72 auf der Uhr gehabt, alle vier Targets gefangen. Ich glaube, mit Kelce zusammen war er für 2/3 aller Passing Yards verantwortlich in diesem Spiel. Deutlicher Fingerzeig natürlich für ihn, dass er sich da immer besser reinfindet in diese Offense, und aber auch deutlicher Fingerzeig in die andere Richtung, auch andere Receiver. Und wenn dann auf Platz 3 der produktivsten Receiver Isaiah Pacheco steht, dann finde ich, verdeutlicht das sehr schön, woran es aktuell hapert, aber auch, weil das nicht zum ersten Mal passiert, dass sich hier irgendwie einen Trend abzuzeichnen scheint. Also Pacheco war eben nicht nur drittbester Receiver mit 36 Yards, er hat auch alle 6 Targets gefangen, die Mahomes ihm dahin geworfen hat, kommt auf 98 Scrimmage Yards, in Summe der drittbeste Wert seiner Karriere bisher. Und wir überlegen, dann letztes Jahr war diese Rolle gefühlt ja Jerick McKinnon und hatte diese Receiving-Back-Rolle irgendwie inne, hat auch 6 Targets bekommen jetzt gestern, konnte aber nur 3 erfolgreich festhalten. Ja, und überhaupt waren eben Mahomes und auch Pacheco wieder für 93 von 96 Rushing Yards zuständig. Bede Bezeler braucht man, glaube ich, an der Stelle fast nicht erwähnen. Kadarius Toney hatte auch mal kurz eine Rushing-Rolle inne, hat aber minus 5 Yards dann generiert. Also in Summe ist das alles aktuell noch sehr eindimensional, sehr konservativ. Und wenn wir dann überlegen, und da kommt halt eben der Teil, den du gerade angesprochen hast, die Vertical-Geschichten oder auch die Vertical Routes jetzt gestern, Justin Watson eben nicht oft Target gewesen und dann als erstmal war, hat er sich direkt am Ellbogen verletzt, können Entwarnung geben. Andy Reid meinte, es ist nichts gebrochen, aber man muss jetzt eben schauen, und das ist halt eben etwas, wenn, und das ist eben Justin Watson aktuell gewesen, der produktivste Receiver, was die reine Yards-Anzahl angeht. Also der kriegt nicht viele Targets, aber wenn, dann war er eigentlich relativ sicher. Jetzt gestern ausgerechnet bei so einem Play, wo er den so gar nicht irgendwie gekriegt hat, war 1,5 Schritte irgendwie zu spät dran, verletzt er sich dann direkt. Also das ist schon etwas, wo man jetzt wahrscheinlich ein bisschen beachten muss. Was aber auch beachtenswert ist, finde ich, diese Connection, die eben aktuell gar nicht da ist, zu Sky Moore von Patrick Mahomes. Also der hatte zwar 2 Catches über 22 Yards, auch einen entscheidenden irgendwie dabei gehabt, wo es dann drum ging, glaube ich, die Ketten zu bewegen. Aber der ist einfach, wenn es um so Situationsgeschichten geht, also instinktiv Mahomes eine Route anzubieten, die er nicht irgendwo im Playbook gelernt hat, in der Red Zone beispielsweise, wenn es drauf ankommt, irgendwie Mahomes eine Möglichkeit zu bieten, dann ist der keine wirkliche Hilfe. Und das sollte man eigentlich von einem Receiver in Jahr 2 erwarten dürfen, wenn nicht sogar müssen. Und gleiches gilt für Kadarius Toney. Der hatte zwar gestern auch ganz andere Rollen, als wir die von ihm irgendwie gewohnt sind, aber für mich ist seine Rolle von Woche zu Woche irgendwie fragwürdiger. Also diese Trickplays da gestern oder auch, ich glaube, einen Sweep hatten wir auch mal mit drin, und dann irgendwann war er auch mal derjenige, der den Ball tragen oder werfen sollte. Also das zeigen auch seine Stats. 3 von 6, nur magere 9 Yards auf dem Konto. Ja, bezeichnet, dass du irgendwie der einzige Drive, der dann in der Red Zone funktioniert hat, der Touchdown-Catch war.
Aber ansonsten bin ich bei dir. 9 Yards, 3 pro Reception. Ja, also ich finde, also Kadarius Toney irgendwie völlig von der Rolle. Also bin ich auch noch nicht happy mit, aber so ist so, wie es ist. Ich finde MVS und gestern dann auch Justin Watson, also gerade MVS, der wird echt fürs Laufen bezahlt und für die Meter und nicht für alles andere. Patrick Mahomes in der Pressekonferenz hinterher gesagt, dass er überrascht ist, wie tief die Gegner decken und wie sie damit sozusagen die ganzen tiefen Bälle verhindern und wie dann eben kurz spielen müssen. Aber es hat für mich eben auch nicht nur damit zu tun, dass die Gegner tief decken, dass er dann sehr freundlich zu seinen Mitspielern, sondern auch, dass die Spieler ein MVS als erstes, aber eben auch Justin Watson, der nun einfach auch oft in Double Coverage angeworfen wird oder wo er noch gecovert ist und wo ich mir auch echt Sorgen mache, wo da schon, also wir hätten auch schon 3-4 mehr Interceptions haben können.
War auf jeden Fall mit Ansage, ja. Genau. Hätte mich nicht gewundert.
Und auf der anderen Seite Sky Moore, sagst du eben, der müsste eigentlich schon weiter sein. Für mich ist das ein Kopfthema. Ich habe das Gefühl, Sky Moore ist nicht hundertprozentig da und ist gedanklich manchmal einfach nicht auf dem Platz oder so. Also es ist ganz merkwürdig, der läuft Routen falsch, das muss er nach einem Jahr in der NFL jetzt langsam mal drauf haben, dass er weiß, welche Routen er wann wo abbiegen muss und wann er blinken muss und was auch immer. Und auf der anderen Seite ist er auch mit den Händen immer nicht da. Also so ganz viele Drops, die so ganz ärgerlich sind. Und dann sehe ich einen Isaiah Pacheco, dann sehe ich einen Rashee Rice. An Rashee Rice ist, glaube ich, der einzige Receiver neben Travis Kelce, der im Schnitt mehr als 10 Yards pro Reception sag mal auf einer höheren Nummer an Catches hat. Und was ich da nicht verstehen kann, ist, dass gestern kein einziges Target auf Justin Ross, der war ganz kurz mal drin, den habe ich ganz kurz mal gesehen und gedacht, 8-8, cool. Und dann war es ein Runplay. Und da dachte ich, naja, schade. Knapp daneben. Also es ist für mich irgendwie am Ende nicht richtig verständlich. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie MVS cutten an einem bestimmten Punkt, wenn sie einen Veteran-Receiver dafür finden, weil ich das Gefühl habe, dass dann, also das würden die niemals sagen, aber eine Unzufriedenheit da ist. Sie haben sowieso schon mit Richie James jemanden, der erstmal raus ist und den ich auch, keine Ahnung, wie schnell der wiederkommt. Wenn die Verletzung von Justin Watson gestern schlimmer gewesen wäre, wäre ich mir sicher gewesen, wir hätten einen Trade jetzt in ganz kurzer Zeit gesehen. Vielleicht sogar Jerry Jeudy, auch wenn es die Broncos sind, aber die haben, glaube ich, also ich glaube, dass am Ende den Draft-Potenzial oder Möglichkeiten größer sind als die Rivalry, die sie in der Division haben. Aber es ist am Ende ein klares Problem. Und ich würde mir aktuell, wenn ich mir den, und da bin ich dann bei ganz vielen anderen, ich würde mir Hollywood Brown wünschen, der richtig gut abliefert aktuell bei den Arizona Cardinals. Die sind im Rebuild, die wollen was verändern. Und der wird ein bisschen kosten, aber ich glaube, der würde uns, der ist auf der falschen Seite der 30, soweit ich weiß, aber der würde uns auf jeden Fall 1-2 Jahre genau das geben, was ein Juju zum Beispiel letztes Jahr gegeben hat, wo man sagen kann, hey, das ist einfach sichere, wichtige Möglichkeiten. Und den hätte ich, glaube ich, gerne als Mecole Hardman, wo wir ja auch nicht ganz verstehen, wieso der bei den Jets so völlig auf dem Abstellgleis ist. Aber das ist kein gutes Zeichen.
Nee, wobei man auch sagen muss, also und jetzt unabhängig von, brauchen wir noch einen neuen Wide Receiver, muss man ganz klar sagen, gefühlt jedes Jahr aufs Neue zeichnet sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Saison ab das alte leidige Lead bei den Red Zone Drives und auch die Effizienz bei den Third Down Plays. Ich finde, letzte Nacht hat man das auch wieder schön in die Statistik gegossen gesehen gegen die nominell schlechteste Defense in der Liga. Wir haben nur einen von 5 Red Zone Drives erfolgreich gegen diese Verteidigung gestaltet. Die ist in dieser Kategorie ligaweit auf Platz 22 und wir hatten nur 4 von 13 Third Downs eben erfolgreich konvertiert. Dann gab es ja diesen Fake-Field-Goal-Versuch, was auch immer, das da sein sollte, wo alle gesagt haben, ja, Andy Reid oder Matt Nagy sind nie aggressiv und dann waren sie es mal, aber so wie so eine zahme Katze. Also das war ungefähr wie auf der Gegenseite der Burton um die Ecke kam und es so offensichtlich, wie es nur einfach sein kann, weil er das bei uns eben auch gemacht hat.
Aber lass uns da mal drüber reden, weil ich finde, was die Person, die ich jetzt so ein bisschen da im Fokus sehe, ist eben neben den Receivern auch Matt Nagy. Also für mich ist das unser OC, der natürlich im Playcalling immer noch Andy Reid wahrscheinlich hörig ist, aber für mich ist das der Typ, der in solchen Situationen sagt, Red Zone Offense funktioniert auch nicht, ich muss jetzt Lösungen finden, ich muss jetzt kreativ werden, ich muss gucken, dass die Spieler da irgendwie weitermachen und der muss ja nicht mehr Patrick Mahomes weiterentwickeln, sondern der muss dafür sorgen, dass die Receiver in kurzer Zeit frei werden und man da was machen kann. Der muss kreativ werden. Vielleicht möchte, also gestern kann es sein, dass er es nicht mochte, weil er sagt, hey, das ist so klar und so dominant, ich sehe keine Chance, dass wir dieses Spiel verlieren. Also fange ich dann an, nicht mehr was zu machen und hoffe, dass es funktioniert und mir reichen die 3 Punkte jedes Mal. Finde ich okay. Wir spielen ja in ein paar Tagen ja wieder gegen die. Aber, und das fehlt mir wirklich, Klarheit, dass unser OC versteht, worum es da geht und Lösungen hat. Und aktuell finde ich, dass die Lösungen nicht gut sind. Kann ich natürlich reingucken, an wen das liegt? Nee, aber Man hat gestern schon ganz klar gesehen, dass Andy Reid sehr unzufrieden war mit den Red Zone-Geschichten und ich glaube, da wird sich was ändern.
Ja, sehe ich ähnlich. Die Frage habe ich auch gestern gestellt bekommen. Liegt es eventuell am Weggang von Eric Bieniemy und eben dem neuen Aufgabenfeld von Matt Nagy, dass wir da aktuell noch so ein bisschen wenig zeigen, auch in der Red Zone? Das ist ja aber kein neues Thema. Also wir erinnern uns, letzte Saison haben wir exakt über die gleichen Probleme zu diesem Zeitpunkt gesprochen. Da war Eric Bieniemy noch der OC und hat auch teilweise sich mit Andy Reid gezofft, mit Patrick Mahomes zu dritt irgendwie. Gab es da Disput, auch mitten in der Saison. Und ich erinnere da gerne mal an die Red Zone Drives in den Playoffs. Ich habe mal rausgesucht, da waren wir in der Divisional Round gegen die Jaguars 3-3. Im AFC Championship Game gegen die Bengals 2-3 und im Super Bowl gegen die Eagles 4-5. Also da sah das entsprechend gut aus. Da kann man jetzt natürlich sagen, natürlich willst du zum jetzigen Zeitpunkt das Playbook nicht so ganz weit öffnen. Und auch in so einem Spiel wie gestern, wo du sagst, das war niemals gefährdet, dieser Sieg. Ja, es ist richtig, auch die Connection mit den Mahomes und Wide Receivers, die nimmt jetzt vielleicht eine größere Rolle ein. Aber auch ein Andy Reid, der möchte eben zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison vielleicht einfach wenig bis gar nicht zeigen, was nicht unbedingt notwendig ist. Dazu gehört eben auch Justin Ross, du hast angesprochen, den könntest du im Red Zone Drive durchaus bringen. Ich glaube, der wäre auch eine sichere Anspielstation für Mahomes. Aber bei den Routen, da braucht er vielleicht einerseits tatsächlich noch ein bisschen Zeit und andererseits willst du jetzt den Gegnern auch nicht unbedingt Tape geben, wo er eben die Routen entsprechend läuft, zwar nicht angespielt wird, aber dann trotzdem irgendwie in der Red Zone auftaucht, weil du weißt, vielleicht triffst du auf den einen oder anderen in den Playoffs und dass eben kein Videomaterial dadurch eben generiert werden soll. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, aber zu Recht, wir sind aktuell, und das hat das gestrige Spiel gezeigt, wenn wir die Wiese runter marschieren, teilweise sehr problemlos unterwegs und plötzlich tauchen eben diese Probleme auf in der Red Zone. Den letzten entscheidenden Pass, der nicht ankommt, oder das entscheidende Runplay, das dann doch nicht so produktiv, effektiv ist, wie es eben sein soll. Ich glaube, das ist mit dieser Kombination Play Calling, auch das, was wir gestern gesehen haben, viele kurze Distanzen, Trickplays, Fakes, Sweeps und so weiter und so fort. Ich glaube, selten das richtige Play zur richtigen Zeit irgendwie gehabt. Auch da muss sich was ändern, wie du schon gesagt hast. Auch gegen so einen Gegner musst du eigentlich ein bisschen dominanter sein und dann wird das am Ende hinten raus auch nicht mehr in Zahlen so eng. Also ich glaube, so ein, zwei Touchdowns hätte das Spiel von offensiver Seite schon noch vertragen können.
Durchaus, ja, immer gerne und ich hätte auch das sehr viel entspannter mir vorstellen können. Ich glaube so ein bisschen, dass wir in der nächsten Woche da auch nicht viel anderes sehen. Also ich glaube, vielleicht, wenn man sich jetzt mal anguckt, wir spielen in Woche 7 gegen die Chargers, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Die Chargers wirken in der Defensive aktuell aber auch noch nicht so richtig überzeugend und das wird wieder ein knappes Spiel werden. Das wäre auch wieder so ein Game, wo ich mir vorstellen könnte, dass es am Ende nach hinten losgeht, aber ich glaube, auch da werden wir jetzt nicht unfassbar viel zeigen. Ich bin gespannt, ob man sich noch im Trade oder auf dem Free-Agency-Markt bewegt. Neben Receivern ist da jetzt auch wieder ein Pass-Rusher auf den Markt gekommen, Marius, der für uns interessant sein könnte. Frank Clark ist gedroppt worden, ist gecuttet worden von den Broncos. Ich weiß gar nicht, geht der über den Waiver-Wire oder wurde er, ich glaube, er geht über den Waiver-Wire, oder? Also der könnte gepickt werden von anderen.
Der könnte gepickt werden, wenn ich mich nicht täusche. Also müsste eigentlich sein. Ich habe noch keine weiteren Details gesehen, nur dass er eben jetzt entlassen wurde. Das hatten wir ja schon mal kurz angeteasert oder zumindest mal kurz angedacht, weil auch Randy Gregory ähnliches Alter hat wie er und Sean Payton ja mit der Aussage, der ist mir zu alt, so nach dem Motto, den quasi auch entsprechend hat gehen lassen. Da war fast klar, dass Clark, der ja keine Rolle wirklich in dieser Defense gespielt hat, bisher bei den Broncos, obwohl er, also war zwar mal zwischendurch nicht ganz fit, aber das kann ja auch wie bei Kadarius Toney bei den Giants dann so ein bisschen so taktisch sein, dass der dann nicht vor der Trade-Deadline sich noch irgendwie schwerer verletzt. Auf alle Fälle, Frank Clark ist jetzt verfügbar, haben keine großen, also es war ja mal die Überlegung, zumindest als die Gerüchte gestern aufgekommen sind, auch vielleicht aus Gründen, ja, weil man ja auch in Kansas City gespielt hat. Und auch ich habe dann mal in meiner Insta-Story so die Frage gestellt, würdet ihr Frank Clark nochmal zurückholen wollen? Und da sind tatsächlich, ich glaube, 142 Leute haben abgestimmt und haben gesagt, naja, also 46% waren für eine Rückkehr, 29% haben gesagt, aktuell sehe ich den Need nicht und 25% waren sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt eben nicht so richtig sicher. Daniel, was spricht für eine Rückkehr von Frank Clark deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass er in diesem Team aktuell nicht die Rolle spielen würde, die er letztes Jahr gespielt hat. Du hast jetzt eben mit der Rückkehr von Charles Omeniu einen weiteren Body drin. Ich bin auch gespannt, wer gecuttet wird. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin bei Matt Dickerson, der, glaube ich, sowieso schon mehr oder weniger raus war. Aber der wäre wahrscheinlich die Person, die da rausgeht. Für mich ist das, was wir brauchen, in entscheidenden Punkten wirklich sicher One-on-Ones zu gewinnen. Und da wird Charles Omeniu helfen. Ich würde es aber sensationell finden, wenn Charles Omeniu zusammen mit Chris Jones innen spielt und da einfach nochmal deutlich mehr Pressure generiert und wir außen mit Frank Clark und Kalafdis irgendwie so ein wirklich Third-Down-Team haben, wo die wirklich nur zu viert rushen müssen, wo wir nicht zu fünf blitzen oder zu sechs oder zu sieben. Also wir hatten ja gestern teilweise wirklich Cover Zero gespielt mit sieben Leuten, die vorne da Dampf gemacht haben, weil wir wussten, dass Russell Wilson in unser Leben rennt und keinen geraden Ball mehr werfen kann. So, und für mich ist das eine Situation, die ich einfach sensationell finde, wenn wir da vier Leute haben, wo wir gar nicht blitzen müssen, wo wir in der Coverage super, super gut stehen, dann wäre das wirklich was extrem spannend ist, und da habe ich so ein bisschen Hoffnung drauf, dass das funktioniert. Aber ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen ein Weg, der vielleicht gar nicht so einfach ist, sonst hätten wir ganz günstig gestern neben dem Spiel einen Trade gemacht für irgendeinen Austausch, 6-7-Runden-Pick. Ich glaube, das hätten die Broncos mitgemacht. Dass wir ihn da nicht genommen haben, spricht eher nicht dafür, dass wir ihn bekommen, weil jetzt können eben dann eben 30 andere Teams gucken, ob sie ihm Angebot machen. Ganz gespannt.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend bei dieser Personalie. Ich meine, vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, wenn was passiert, dann müssten wir wahrscheinlich einen Trade-Pick locker machen, sonst einen Draft-Pick locker machen für einen Trade, weil sonst wird das schwierig. Über die Waiver kriegt man den eher selten. Und man muss auch sagen, aktuell von der reinen Form her brauchen wir ihn nicht wirklich. Der hätte halt ein schönes Add-on im Pass-Rush, auch vielleicht bei Third-Down-Plays, um den dann mal reinzujagen, den beiden oder dem Rookie Felix Anudike-Uzama und eben auch George Kalafdis im zweiten Jahr so ein bisschen in die Rotation reinzubringen. Und das wäre schon eine gute Option gewesen. Aber jetzt muss man eben sehen, ich glaube, andere Teams haben entsprechend auch Bedarf auf dieser Position. Und wenn Frank Clark wieder an die Zeiten anknüpfen kann, vor allem an den Player Frank Clark, the Shark, der ja uns regelmäßig entzückt hat mit entsprechenden Plays, dann wäre das schon auch ein gutes Package, was er da mitbringt. Aber ja, es bleibt spannend. Vielleicht hat sich ja schon was getan, wenn ihr diese Folge anhört. Dann ist das natürlich kalter Kaffee. Aber trotzdem war es auf jeden Fall einer der weiteren Chiefs-Abgänge in Richtung Colorado, der sich nicht so richtig rentiert hat. Kann auch ein Jamal Charles ein Lied davon singen. Das hat sich nicht so richtig rentiert. Bei unserem Fullback kann man noch gespannt sein. Noch ist er im Roster.
Das stimmt, der wird auch im Roster bleiben, aber der hat natürlich nicht die große Rolle.
So ist es.
Ich finde diese Defense insgesamt, und das muss man, wir reden über Frank Clark als Rotational Player, der vielleicht in wichtigen Situationen dann helfen kann. Wenn man aber guckt, wie insgesamt das aussieht, und ich fand das ganz spannend, wir haben unsere Top-Cornerback-Duo, die wirklich Ligaspitze aktuell sind. Jerry Sneed hat gestern 31 Coverage-Snaps gespielt und hat nicht einmal getargetet. Das heißt, der hat einen 31 Coverage-Snaps dafür gesorgt, dass der Quarterback nicht zu ihm geworfen hat. Trent McDuffie hat 25 Coverage-Snaps gespielt, war zweimal Target, zweimal gab es auch einen Catch für, aber insgesamt 12 Yards. Also der hat pro Catch 6 Yards zugelassen. Das ist auch in Ordnung. Also da kann man nicht sagen, kein Big Play zugelassen. Und das zeigt eben, wie stark die beiden sind. Und die sind ja, also die Receiver bei den Broncos sind vielleicht noch eher das Gold dieses Teams. Neben Patrick Surtain und Simmons sind das wahrscheinlich die besten Spieler, die da aktuell noch rumlaufen. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass da einfach überhaupt keine Gefahr passiert und man sehr, sehr, sehr gut aussehen kann. Und ich meine, Russell Wilson, du hast gesagt, 10,1 QB-Rating. Das ist irgendwie so, als würde Patrick Mahomes mit, keine Ahnung, einer Augenbinde spielen oder so.
Er hatte, glaube ich, 37 Passing Yards in der ersten Halbzeit. Das muss man sich mal wegtun. Also wirklich tatsächlich sehr, sehr krass. Also, dass sie am Ende überhaupt einen Touchdown geschafft haben, muss man ja sagen, haben sie irgendwie Mike Edwards zu verdanken und diesem Roughing the Passer Call, weil sonst wäre das Thema da auch schon wieder gegessen gewesen. Und dann eben dieser Cortland Sutton Touchdown Catch, der tatsächlich echt richtig gut gemacht war. Aber am Ende muss man sagen, war das dann schon echt ein gebrauchter Tag für Russell Wilson. Also nur 4 Passing First Downs, 95 Passing Yards am Ende, diese 2 Interceptions, auch das eben wieder etwas, wo du eben merkst, dass er in dem Passing Game selber limitiert ist. Ich finde auch, das ist tatsächlich der signifikante Unterschied zu den Spielen letztes Jahr gewesen, meiner Meinung nach, wo er auch nochmal so den tiefen Ball gesucht hat und die Möglichkeiten sich von unserer Secondary dann auch tatsächlich irgendwo angeboten haben. Das haben wir gestern überhaupt gar nicht gezeigt. Also nicht nur die Corner, sondern auch so ein Justin Reed, der wieder ein bockstarkes Spiel gemacht hat. Nick Bolton, der einfach zurückgekommen ist und direkt wieder gezeigt hat, ich bin wieder am Start, sich gleich wieder mit 3 Solo-Tackles und der Interception zurückgemeldet hat. Also auch da richtig, richtig geile Kisten wieder. Und eben Justin Reed, ich glaube, über den redet man auch viel zu wenig und hat trotzdem auch wieder gezeigt, 5 Tackles, 4 Solo, 1 Sack geholt, Tackle for Loss, Deflected Pass, QB Hit und auch eine Interception. Also diese Secondary, diese Defense, die spielt füreinander und jeder hat da seine Rolle, die er perfekt irgendwie ausübt und diese Rädchen greifen immer schöner ineinander. Und es gibt eigentlich fast niemanden, der da so richtig abfällt, weil selbst Spieler wie unser First-Rounder, King Felix, der hatte in seinem ursprünglichen Konzept eine ganz andere Rolle vorgesehen, dass wir den am Anfang so oft gesehen haben und jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger sehen. Ich glaube, gestern hat er nur 5 Snaps gespielt, 10% aller Defensive Snaps, in Summe trotzdem bisher 30% der Team-Defensive Snaps gespielt. Das liegt eben daran, dass Charles Emmanuel eigentlich eingeplant war. Dann kam diese Sperre, da hätte er eigentlich als klarer Backup bei vereinzelten Downs vielleicht auf dem Feld stehen sollen, aber jetzt eben schon noch eine andere Statistik gemacht und war eben deutlich präsenter. Das schlägt sich aktuell noch nicht irgendwie in Form von Sacks durch, aber hatte eine Handvoll ansehnlicher Rushes in diesem Zeitfenster jetzt und auch Pressure gebracht. Und das Wichtige ist, wenn er auf dem Feld stand, hatte ich nicht das Gefühl, dass an seiner Ecke irgendwie eine große Schwäche bei Run oder bei Passplays zu erkennen gewesen wäre. Und wenn wir dann mal die Entwicklung von George Kalaftis aus dem letzten Jahr sehen, der hatte auch bis Woche 10 nur einen halben Sack und die Regular Season dann am Ende mit 6 beendet, in den Playoffs dann auch nochmal erfolgreich gewesen. Also ich glaube, auch mit der Rückkehr von Charles Emmanuel jetzt kann hier die Produktivität nochmal deutlich steigen, vor allem wenn er dann punktuell eingesetzt wird. Und ich finde, da kriegen wir auf dem Papier nochmal einen ordentlichen Schub. Und wenn der innen spielt, also Emmanuel innen spielt und eben dann auf den Außen die Youngster, dann glaube ich, wird das auch nochmal deutlich mehr in den relevanten Statistiken für einen Passrusher eben in diesen Sacks dann sich niederschlagen.
Das stimmt. Übrigens kann es sein, dass Frank Clark nicht auf die Waiver-Wire kommt, weil er Veteran ist und so viele Jahre schon auf dem Roster ist, fällt mir gerade ein. Also das kann der Grund sein. Recherchieren wir gleich nochmal. Was ich ganz interessant finde, um diese Defense-Qualität euch nochmal ein bisschen näher zu bringen. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele Punkte die Chiefs bisher erlaubt haben, die Defensive erlaubt haben in den ersten 6 Spielen und was der Vergleich zu den letzten Jahren ist? Aber nur so vom Gefühl her, jetzt nicht rechnen hier im Kopf.
Mehr erlaubt, also ich glaube, wir haben nie mehr als 21 Punkte zugelassen.
Wir haben insgesamt 79 Punkte erlaubt als Defensive. Was glaubst du, war es 2022?
Auch in Summe wieder.
In Summe in den ersten 6 Spielen.
Ich würde mal scharf Richtung, also kurz vor 200 gehen, wenn ich ehrlich 100, bin.
150? Also 200 okay. wäre das schon ganz schön krass.
Das wäre wild, Punkte. Ja.
Aber in 21 waren es 176, in 2020 waren es 127, in 2019 waren es 143 und 2018 172. Das ist mit Abstand die beste Defense, die Patrick Mahomes jemals in seiner Karriere hatte. Und ich glaube, und zwar, also meistens ist es eher doppelt so viel wie jetzt. Und das war letztes Jahr auch schon okay. Aber jetzt haben wir wirklich eine Top 10, vielleicht sogar Top 5 Defense, wenn man anguckt, hat ja auch mal mit den Gegnern an, die man hat, aber das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Eine andere Defensivstatistik, die ich noch schön finde, weißt du, was Malik Harrington gestern passiert ist?
Der hat sich da auch einen halben Sack geholt.
Den ersten Karriere-Sack überhaupt.
Ja.
Auch sehr beeindruckend.
Mit unserem Furious George. Die teilen sich den sozusagen.
Genau, aber quasi. Ich glaube, der Furious George hat ja schon ein paar, aber
der hat schon ein paar, genau.
Aber Malik Harrington zum ersten Mal.
Ist auch im Sack, in der Sack Nation angekommen, sozusagen. Deren CEO Chris Jones ist, der sich genau, wieder eingeholt hat. Fünftes Spiel
in Folge. Das ist sensationell, der ist aber einem Club gejoint. Und zwar Chiefs Defensivspielern mit über 70 Karriere-Sacks. Weißt du, wer auch noch in dem Club drin ist?
Bestimmt Derek Thomas.
Korrekt. Dann fehlen noch drei.
Ja, hau raus.
Temba Haley, Nia Smith und Justin Houston. Und er ist jetzt der Nummer 5 in diesem Club. Mehr als 70 Karriere-Sacks für die Chiefs. Also auch da hat er noch ganz schön viel vor sich. Ich glaube, Derek Thomas wird er nicht einholen, aber wer weiß, wie lange der Chris Jones noch bei uns spielt. Aber das zeigt einfach auch die Qualität. Das ist einer der 5 sackiesten Spieler, die wir bei den Chiefs jemals hatten.
Sackiesten Spieler, geil.
Ich wollte nicht sexiesten sagen, sondern sackiesten. Das sexiesten, muss man sehr klar betonen. Das zeigt einfach, wie gut diese Defense ist. Und mir bringt das sehr viel mehr Spaß, über die Qualität dieser Defense zu sprechen. Die führt nämlich dazu, dass die Offense auch gar nicht so gut sein muss. Die kann aber so gut sein und die kann noch deutlich mehr machen. Ich glaube, da probieren wir gerade aus. Und da mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir besser werden. Was für Änderungen, was für Schritte passieren müssen, die sind wirklich interessant. Und ich bin auch der Meinung, wir sollten gucken, dass wir auf jeden Fall noch einen richtig guten Wide Receiver da reinsetzen, weil ehrlicherweise auf das Niveau, was wir vor 2 Jahren hatten, werden wir sowieso nicht mehr kommen. Aber mit Rashee Rice als jemanden Big Body-mäßig, der sich da entwickelt, und Justin Ross vielleicht jemand, der noch sehr viel mehr Zeit braucht, habe ich das Gefühl, wir brauchen nochmal einen Speedster, einen X-Receiver, der das Spielfeld lang machen kann. Und wie gesagt, ich bin bei Marquise Brown angekommen. Also Evans ist für mich so ein bisschen raus, weil die Buccaneers dann noch zu viel wollen. Ich musste amüsant lächeln, als Chase Claypool zu den Dolphins gewechselt ist. Das wird die Dolphins nicht weiterbringen. Jetzt kann man nochmal zu den Raiders gucken. Da sind noch so ein paar, die werden aber nicht zu uns wechseln. Und vielleicht die Patriots, aber auch da weiß ich nicht, ob die schon was abgeben. Nee, nicht Juju, keine Angst. Aber es ist insgesamt so, dass wir da, glaube ich, einfach mal auf dem Markt uns informieren müssen. Bisher ist da noch nicht so viel unterwegs, was interessant ist und was auch in unser Budget passt. Also auch da müssen wir natürlich ganz genau gucken, dass wir im Prinzip jemanden mit auslaufendem Vertrag haben, von dem der Gegner jetzt noch viel übernehmen wird. Und das sind ein bisschen Herausforderungen.
Ja, Mecole Hardman hatten wir ja im letzten Podcast schon mal als Frage in den Raum geworfen, aber waren wir alle nicht so richtig mit dabei, obwohl...
Ich kann die Rolle schon verstehen, die er machen soll, weil ich finde, dass Tony seine Rolle aktuell nicht findet und dem wollen wir eine größere Receiver-Rolle, gerade über die Außen irgendwie zugestehen, aber die geht da einfach überhaupt nicht ein und daher bin ich bei dem an so einem Punkt, wo ich sage, vielleicht sollten wir gucken, dass wir dessen Rolle dann irgendwie anders spielen und vielleicht ist er auch einfach die Rolle Mecole Hardman und wir nehmen ihn wieder mehr als Gadget-Spieler, in der letztes Mal in den Playoffs gut funktioniert hat. Dann brauchen wir aber definitiv noch jemanden, der auf dem, was MVS da aktuell nicht spielt, spielt.
Ja, also man kann das ja mal sich Pro und Contra zusammenpacken. Also Hardman war ja seinerzeit jetzt auch nicht der besonders zuverlässige Routenläufer. Also muss man ehrlicherweise sagen, auch da nicht immer die Connection gehabt, die Mahomes beispielsweise mit Hill hatte. Logischerweise viel Versprechung gehabt im Draft und dann am Ende ist eben doch nicht gewesen. Gesundheit war letztes Jahr, wir erinnern uns, ein großer Faktor, große Red Flag, also seine Beckenverletzung, die er da hatte, erinnere ich mich, da war er mal auf IR und ist ja dann irgendwie nie so richtig in Tritt gekommen. Auch diese Saison ein Target, glaube ich, in 4 Spielen gesehen bei den Jets. Klar, auch die haben ihren Standard-etatmäßigen Quarterback verloren. Und mit Zach Wilson hast du dann auch jemanden, der selbst genug eigene Probleme hat. Und dann hast du dann auch noch zusätzliche Receiver eben in der Rangordnung vor dir bei den Jets, die dann eben auch dafür gesorgt haben, dass der jetzt nicht so viele Targets gesehen hat, aber dass er so gar keine gesehen hat. Und das sind ja quasi keine. Das ist schon irgendwie extrem erstaunlich. Was man auf die Pro-Seite packen kann, ist, also klar, er kennt das System von der Read-Offense, er kennt Patrick Mahomes. Zumindest eine Mini-Connection dürfte noch vorhanden sein. Er dürfte auch nicht so arg teuer sein, gehe ich mal davon aus. Vor allem, wenn die Jets dann auch noch einen Teil vom Gehalt für 2023 übernehmen werden. Er könnte auch die Returner-Rolle übernehmen. Auch das haben wir ja schon von ihm gesehen. Dafür könntest du halt dann wieder Montrell Washington rauskicken, weil er leistet ja außerdem, dass er diese Rolle innehatte, jetzt nicht wirklich was für die Offense. Könnte auch, und das hast du gerade schon gesagt, eben diese Tony-Rolle ein bisschen übernehmen, weil da, finde ich, wirkt Kadarius Tony aktuell sehr, sehr verloren. Und das wäre dann wiederum die Möglichkeit, Tony auf anderen möglichen Routen einzubinden. Und Thema andere mögliche Routen. Mecole Hardman könnte auch eine vertikale Rolle spielen. Vor allem jetzt mit einem Bauchschmerzen-Gedanken an, wie fit ist Justin Watson mit seinem Ellbogen die nächsten Spiele über. Und MVS, der ja aktuell überhaupt keine Alternative darstellt. Also zumindest da könnte man ja Michael Hartman auch einsetzen, wenn er irgendwie in Betracht gezogen werden würde. Ich bin ehrlich, die Tatsache, dass er halt diese Connection, zumindest was die Offense angeht, hat, hat mich dann zumindest schon mal drüber nachdenken lassen, obwohl ich mir auch nicht so richtig vorstellen kann, ob er uns da wirklich weiterhilft. Ich glaube, diese Erwartungshaltung muss man auch ad acta legen. Er wird die Probleme unseres Wide Receiver Corps, die wir aktuell haben, nicht im Alleingang beheben. Das gilt aber auch für jeden anderen Receiver, der da kommt. Also Stichwort Erwartungshaltung. Ich sehe niemanden, der jetzt kommt und so einschlägt wie Kadarius Toney im letzten Jahr. Und auch der hatte Verletzungsprobleme dann irgendwann.
Durchaus. Ich würde gerne nochmal die O-Line sprechen, weil also einmal Joe Thuney und auch Creed Humphrey sind wieder sagenhaft Ligaspitze, wirkliche Superstars. Aber auch die beiden Tackle haben wir wenig drüber geredet. Also wir haben ja noch am Anfang der Saison jetzt, das ist irgendwie anderthalb Wochen her, noch drüber geredet, Javon Taylor die ganze Zeit geflaggt und totale Probleme. Das Thema ist für mich raus und ich bin überrascht, wie schnell da jetzt erstmal wirklich gar nichts mehr, eigentlich wirklich überhaupt nichts mehr passiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Joe Thuney, wirklich sensationell, Creed Humphrey, habe ich gesagt. Auch Isaiah Pacheco hat gut geblockt. Donovan Smith ist vielleicht der Einzige, den man so ein bisschen kritisieren dürfte, weil die Qualität da nicht hundertprozentig stimmt. Gerade beim Pass-Blocking ist da schon zwei Pressures passiert, zwei Hurries da draus geworden und vier Pressures, zwei Hurries, zwei Hits sogar. Und bei Javon Taylor auch ein Pressure entstanden. Aber insgesamt sah das doch ganz okay aus, oder?
Ja, also wir haben wenig über Javon Taylor gesprochen, halt auch wegen genau eben dieser Tatsache, die du angesprochen hast, aber auch von eurer Seite aus kam, schade, dass ihr nicht erwähnt habt, dass Javon Taylor nicht geflaggt wurde. Da musste ich schon fast lachen, ja, weil klar, also natürlich über seine anderen Dienste haben wir immer gesprochen, auch gesagt, also die Pressure Rate, die da über seine Seite da kommt, die sieht total gut aus, da kann man eigentlich gar nichts sagen. Das Einzige ist, wie stellt er sich eben auf? Und das ist etwas, das er nur selber irgendwie justieren kann. Natürlich ist das jetzt deutlich besser geworden. Und ich würde auch nicht gerne immer erwähnen wollen, dass jemand seinen Job einfach richtig gemacht hat und deswegen nicht geflaggt wurde. Das machen wir bei anderen Spielern eben auch nicht. Die Erwartungshaltung ist aber eben entsprechend da, dass wir von außen eben wenig zulassen. Jetzt muss man sagen, dass man trotzdem aber auch in diesem Spiel gesehen hat, dass wenn wir bei diesen kurzen Third-Down-Plays, und das Problem hatten wir ja bereits angesprochen, dieser Druck auf Mahomes merklich zunimmt und er dann relativ schnell dazu neigt, sein Verhalten in der Pocket zu ändern, da raus zu scramblen und eben sich auf die Pass-Protection irgendwie verlassen muss, dann ist das die einzige Schwachstelle, die irgendwie Mahomes in seinem Game über die Jahre noch beibehalten hat, dass er in diesem Moment eben zu viel will, dass er in dieses alte Schema verfällt, hektischen Play machen möchte, weil er das Gefühl hat, er muss jetzt die Offense tragen. Und da brauchst du die O-Line, die ihm das eigentlich vom Leib hält. Und da waren halt gestern zweimal Plays dabei, wo ein Hurry drin war und die Sacks, die waren durchaus vermeidbar. An wem das schlussendlich gelegen hat, also ich glaube, Smith hat auch einen auf seine Kappe nehmen müssen an der Stelle. Aber das ist halt eben sowas. Ich glaube, da muss noch so ein bisschen das Vertrauen von Mahomes sowohl in die Line als auch in die Receiver wieder hergestellt werden. Bei der Line mache ich mir deutlich weniger Sorgen als bei den Receivern, weil das sah über weite Strecken auch ganz gut aus. Auch das Blocken für ihn, wenn er scrambled. Also haben wir ja in einem Spiel jetzt mal nicht gesehen. Da kann man auch sagen, war es vielleicht auch der Turf im MetLife Stadium, der ihn davon so ein bisschen abgehalten hat, das wirklich zu machen. Weil auch vor gar nicht allzu langer Zeit wieder die Probleme mit dem Knöchel irgendwo aufgetaucht sind. Das sollte sich jetzt nicht wieder zu einem größeren Thema entwickeln. Aber ansonsten muss man sagen, sieht die O-Line gut aus. Und wir freuen uns, wenn das einfach genauso weitergeht.
Definitiv. Ich glaube, wir sind soweit insgesamt durch, oder? Was ich glaube noch erwähnen kann, ist auch nochmal die, was ich ganz, ganz spannend fand, weil es eben da kein Zufall ist. Es sah ein bisschen so aus, Trent McDuffie schon wieder mit einem Forced Fumble. Der geht eben mit Vollpower und tackelt unfassbar hart die Ballträger da und dadurch entstehen eben Forced Fumbles, also das Ende des Spiels auch da wieder wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. Für mich, glaube ich, einfach ein Pflichtsieg, wo wir eine Defensive gesehen haben, die uns noch sehr viel Spaß bringt. Das kann man festhalten. Und in der Offensive müssen wir daran arbeiten. Das reicht noch nicht für die Playoffs, das reicht noch nicht für die Top-Teams. Ich bin sehr gespannt. In anderthalb Wochen Vorbereitung gegen die Chargers hat man, glaube ich, viel Zeit, was zu machen, was zu verändern. Und danach kommen auch schon wieder die Broncos. Also von daher der Blick nach vorne ist sehr positiv. Es ist angenehm, am Sonntag mal ganz entspannt Football zu gucken, ohne sich irgendwie Sorgen zu machen, dass die Chiefs irgendwann Blödsinn machen können. Wollen wir noch über Taylor reden?
Ja, auch Taylor Swift war mal wieder im Stadion, hat sich sehen lassen. Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt.
Übrigens, die Umfrage beim letzten Mal war übrigens relativ ausgeglichen. Knapp haben die Taylor Hater gewonnen gegen die Taylor ist okay Fraktion, aber also deshalb tun wir es immer nur am Ende und so kurz wie möglich, damit sich auch keiner ärgern kann. Ganz rausnehmen können wir es nicht. Dafür ist es zu relevant für das Team dann irgendwie schon.
Ja, also war jetzt vielleicht nicht so präsent wie in anderen Spielen oder ja, im allerersten Spiel im Arrowhead, aber sie war halt da, sie war präsent, sie hat mit Donna Kelce dann sehr innig und auch vertraut
gewirkt. Der Vater war jetzt da.
Also und der Vater war da, genau. Das
kann hat man sich auch mit ihr unterhalten. Der war da was mit dem 87-Trikot von Kelce an, hat sich auch mit ihr unterhalten. Also der hat jetzt beide Eltern schon kennengelernt.
Ja, ich habe es ja gesagt. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr close. Auch Brittany Mahomes und sie hatten sich ja bei diesem einen geilen Play ihrer beiden Boys.
Ich fand das schon ganz süß. Also ja, muss man jetzt sehen, wie man möchte. Ich weiß, da draußen gibt es ganz viel Hater von Brittany Mahomes, das finde ich insgesamt anstrengend und lächerlich, weil die kann echt am wenigsten dafür. Und vielleicht ist Brittany Mahomes der Grund, wieso Patrick so dediziert und so fokussiert, trotz zweier Kinder, trotz all dem, was da passiert, Football spielen kann. Ich glaube, wenn der das Leben von Travis Kelce hätte und Partyboy wäre, dann wäre nicht ansatzweise so gut. Das kannst du als Tight End machen, wenn du irgendwann alle Routen kennst und alle Geheimnisse kennst und auf deinen Körper aufpasst. Aber als Quarterback musst du ganz, ganz anders, viel dedizierter sein. Also von daher ist das wirklich eine gute Richtung. Und da habe ich mich insgesamt, glaube ich, sehr drüber gefreut, dass die beiden so innig sind. Also das fand ich fand's süß.
Ja, ich bin auch, also man kann jetzt, glaube ich, auch mal festhalten, dass Travis Kelce nicht in seiner Leistung eingebrochen ist. Ganz im Gegenteil. Also immer wenn sie da war, hat er überragend gespielt. Das kann man sagen. Auch da ist kein Leistungsabfall irgendwie zu erkennen. Er ist ein wichtiger Teil dieser Offense. Eher wenn er nicht dabei war. Im ersten Spiel hat man gesehen, was dieser Offense eben fehlt. Also auch dieses Märchen können wir ad acta legen, dass wir gesagt haben, ja, bringt Ablenkung rein, auch ins Team. Und wer jetzt immer noch erzählt, dass irgendwie die Präsenz von Taylor Swift in diesem Stadion irgendwie in irgendeiner Weise negativ für diese Offense ausgelegt würde. Also Leute, das können wir, glaube ich, ganz schnell irgendwie ad acta legen, weil dafür gibt's genug andere Belege und die Jungs sind eben Profis, die kriegen sehr hohe Summen als Monatssalär überwiesen, die müssen das abkönnen. Und ich finde nach wie vor gut, wenn der Sport, American Football eben neue Zielgruppen erschließt und wenn dann eben junge Mädels, auch junge Männer, die sonst nie was mit dem Football zu tun haben, einfach jetzt deswegen sich ein NFL-Spiel anschauen. Klar, die NFL hat, und das kann man, glaube ich, festhalten, es in den ersten Tagen hart übertrieben. Das hat Travis Kelce aber auch im Podcast gesagt, dass sie ein bisschen das Rad überspannt haben. Natürlich willst du da Vollgas geben, wenn so der größte Popstar der aktuellen Zeit irgendwie da im Stadion ist und eben mit einem der wichtigsten Spieler dieser Liga, einem Gesicht dieser Liga eben anbundelt. Und dann hast du natürlich auch Bock auf Storytelling. Wir beide, die aus diesem Marketing-Social-Media-Business kommen, für uns ist das natürlich auch eben irgendwie was ganz Besonderes. Aber ich freue mich eben, wenn die auch privat glücklich sind, wenn die alle happy sind. Und das wird in keinster Weise irgendwie negativ diese Offense beeinträchtigen. Und wenn da die Brücke eben geschlagen wird, why not? Also soll jeder machen, auf was er oder sie oder es eben glücklich ist am Ende des Tages.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch, also wenn man sich die Zahlen wieder anguckt, die Jacke, die sie da getragen hat, die war bei Fanatics innerhalb von 3 Minuten nach der ersten Einblendung ausverkauft. Und andere Sachen sind da auch irgendwie ganz, ganz schnell verkauft worden. Das ist eben Teil dieses Business und zeigt einfach diese Macht, die Taylor da hat. Und das wird gut sein für unsere Chiefs und da kann man so weit denken, dass ich glaube, dass Clark Hunt als Owner der Chiefs Interesse hat, weil wenn die länger zusammen sind, dann steigt der Wert seines Franchises. Also das klingt immer so doof, aber die Marktpower und da kann man ganz viel Experten reden von Taylor Swift ist einfach sensationell und ich finde eben so merkwürdig, dass die Chiefs-Fans da so negativ drauf reagieren, weil am Ende ist das gut dafür. Also die werden mehr Geld einnehmen, die werden mehr Möglichkeiten haben, die können auch endlich vielleicht mal dann Sachen modernisieren, wo wir bei diesem NFL-PA-Umfrage vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, war es dieses Jahr im Sommer oder im Frühjahr?
War dieses Jahr, ja.
Ja, genau. So lange machen wir den Podcast ja noch gar nicht. Aber es fühlt sich schon sehr, sehr lange her an. Aber das ist für mich genau... genau der Schlüssel sozusagen, da eben auch weiterzugehen. Und ich meine, am Ende die schöne Story von Tom Brady und Gisele Bündchen ist am Ende doch zerplatzt, aber war jahrelang eben auch ganz wichtig und hat, glaube ich, auch dem Glamour-Faktor dieses Teams irgendwie sehr geholfen. Und von daher möchte ich mich da einfach überhaupt nicht beschweren, sondern finde das super. Übrigens, zweite Bestellung ist drin. Check, ist auch ein Shirt rausgegangen.
Überragend, ja, also man sieht, es läuft und es ist schön, dass es läuft und ja, also für mich auch genau das Thema, wenn ich mich zurückerinnere an die Anfangszeiten, wie ich Chiefs-Fan wurde, nein, das Fass machen wir jetzt noch nicht auf, aber in der Anfangszeit, wie man sich über dieses Team irgendwie versucht hat, ne, zu informieren, ja, in Frankfurt machen wir das dann vielleicht auf, genau, für alle, die da hinkommen, ist das jetzt schon mal...
Keine Tickets mehr kriegen, aber wir werden den so Podcast aus Frankfurt veröffentlichen, das
so sieht aus. Das ist ein kleines Zuckerstückchen hingeworfen für alle diejenigen von euch, die jetzt dann vielleicht auch nicht vor Ort sein können. Wir werden ein bisschen was aufnehmen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist einfach, ja, es ist eben etwas, was in dieser Frau, was diese Frau ausstrahlt und das hat eben auch mit einer finanziellen Wirtschaftskraft zu tun. Wenn die sagt, wählt lieber nicht diesen Politiker, dann tun das auch ihre wahlberechtigten Fans teilweise bei dem einen
hat
Thema.
Hat Trump jetzt nicht so gut funktioniert, aber...
Nee, aber da war ja auch noch ein anderer Kandidat. Also wer sich ein bisschen für Taylor Swift interessiert und dem Ganzen nicht so feindselig gegenübergestellt ist, empfehle ich eine Doku über sie. Ich glaube, es, ich weiß nicht, Amazon oder bei...
Ich glaube, es ist Netflix.
Ich glaube, es ist Netflix. Ja. Auf jeden Fall lohnt sich da mal reinzugucken, einfach um sie auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Natürlich ist das auch ein bisschen gescriptet und natürlich sagt die da auch Dinge, die sie sagen muss, beziehungsweise
Miss Amerikaner, wenn ihr es so wollt.
Genau. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit ein bisschen tiefergehend auseinanderzusetzen, vielleicht auch nicht jeden Post irgendwie zu rezipieren, der da gepostet wird, weil natürlich willst du da auch andere Zielgruppen mit erreichen. Das macht die NFL irgendwo auch schon gut, muss man ganz klar sagen. Und es gibt ja, und das finde ich immer das Schöne zu sagen, es gibt ja die Mute-Funktion, dass man eben solche Sachen dann einfach ausblendet und sich vielleicht auch gar nicht damit intensiver auseinandersetzt. Das ist bei ganz vielen Themen auf Social Media immer eine gute Idee.
Um jetzt nochmal fast mit Katzenvideos zu enden.
Jetzt geht's los.
Den süßesten Clip aller Zeiten haben auch die Kelce-Brüder für mich geliefert. Die haben im letzten Podcast kamen die beiden Töchter von Jason Kelce vor Ort. Und wer da auf Travis Kelce achtet, wie der liebevoll mit diesen beiden Kindern umgeht, der versteht, glaube ich, auch, dass es da eine ganz andere Seite gibt und das schon nochmal einen anderen Travis Kelce, der sich so unfassbar freut, da seine Nichten, ich glaube, es sind Nichten, Uncle Travis, der seine Nichten sieht, das zeigt ihm so ein bisschen die andere Seite dieses Typen, der irgendwie die ganze Zeit auf Party geht und alles Mögliche macht. Und das finde ich eben, also das war für mich, wo ich dachte, oh, die beiden sind sowieso mega süß, aber wenn man sieht, wie Travis da reagiert, ich glaube, der ist aktuell auch sehr nah am Wasser gebaut.
Ja, auch wer es noch nicht gesehen hat, die Kelce-Doku über seinen Bruder, über Jason Kelce, absolute Empfehlung.
Die erfolgreichste Sportdokumentation auf Prime, die erfolgreichste Dokumentation auf Prime, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, also auf jeden Fall auch Pflicht, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und jetzt am Wochenende läuft ja kein Chiefs-Football, ihr aber trotzdem irgendwie sonntags was machen wollt und Amazon Prime habt oder die Doku da noch nicht geschaut habt, macht das unbedingt. Lohnt sich, super emotional und auch nochmal zeigt einmal, wie geerdet diese Familie eigentlich ist. Also trotz all dem, was sie an Hype im letzten Jahr auch mit dem Kelce Bowl, wo sich die beiden Brüder ja gegenüberstanden, abbekommen hat. Aber man kann schon sagen, die sind sich treu geblieben. Und das ist schön.
100%. Und ich glaube, wenn man nochmal weiterdreht, The Franchise ist vor knapp einer Woche auch die letzte Folge rausgekommen. Das verpasst man ja immer, weil es so schnell irgendwie weitergeht. Auch die könnt ihr euch gut noch angucken. Ist dann noch vor dem Spiel von gestern, aber das passt sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir sind soweit am Ende, Marius. Du kannst den Deckel drauf machen.
Den Deckel drauf machen. Dann sage ich danke an dieser Stelle für eure ungeteilte Aufmerksamkeit, auch wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, trotz des kleinen Boulevard von Boulevard Beamet angestoßenen Taylor-Contents. Ich kann sagen, folgt uns gerne auf allen Kanälen, auf denen ihr uns hört. dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Und ja, wir werden vom Algorithmus ein bisschen besser platziert. Deswegen, wenn ihr uns bei Spotify beispielsweise hört, macht die Glocke grün, bewertet uns. Wir freuen uns über die vollen 5 Sterne. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Könnt Supporter werden im Newsletter. newsletter.daskingdom.de/subscribe ist der Link. Findet ihr auch in der Linksammlung auf daskingdom.de. Standardvariante ist kostenfrei für 5 Euro. Zusätzlich kriegt er Mehrwert in besonderer Form von Content. Ihr könnt uns Fragen stellen, die werden wir exklusiv hier im Podcast beantworten. Und auch in Zukunft werden wir bald das erste Gewinnspiel exklusiv für Supporter
announcen. Und es gibt einen Rabattcode für den Footballerei-Shop für die Das Kingdom-Produkte. Das muss man noch nicht
so vergessen. Ist es nämlich. Ganz genau. Ich
einfach mal, es wird für alle Paid-Subscriber, für alle Abonnenten, wird es auf jeden Fall an diesem Wochenende nochmal 15% auf die Das Kingdom-Produkte geben.
Also schnell anmelden, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. newsletter.daskingdom.de/subscribe und die Paid-Variante auswählen. Am Wochenende das Postfach im Auge behalten oder über die Substack-App könnt ihr uns auch verfolgen. Da verpasst ihr auch nichts. Da gibt es auch immer eine Push-Mitteilung und ihr könnt euch dann, finde ich persönlich ein bisschen charmanter, über die Kommentarfunktion dann auch austauschen mit anderen. Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Wie gesagt, unseren exklusiven, jetzt gedroppten neuen Merch findet ihr auch auf der daskingdom.de Seite ganz oben verlinkt oder eben im Footballerei-Shop, je nachdem, wie ihr mögt. Und wie gesagt, stay tuned für die nächsten Infos Richtung Party in Frankfurt. Auch da, wie gesagt, versuchen wir euch schnellstmöglich was aufzugleisen, euch Infos zu geben. Es ist nicht mehr lange bis hin. Wir haben richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen genießt jetzt noch den Victory Friday oder auch den Victory Saturday, Sunday, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir hören uns die Tage wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und Go Chiefs! Touchdown! Chiefs! Whoa! I love those Chiefs! Whoa!